Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das gibt Schub für den Wahlkampf. Der oberste Gerichtshof sagt überraschend Ja zu Obamas Gesundheitsreform. Wettlauf gegen den Absturz. Die EU-Regierungschefs suchen in Brüssel nach neuen Wundermitteln. Dann bejubelt, verfilmt, unvergessen der Philosoph Jean-Jacques Rousseau 300 Jahre nach seiner Geburt. Und schließlich...
Es klingt jetzt wirklich kitschig, aber es ist echt so, wie du das so ein bisschen Erde in der Hand hast. Tut, glaube ich, jedem gut. Und speziell auch Städter.
Gut für die Seele und gesund für den Magen. Urban Farming. Stadtmenschen entdecken die Natur. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das oberste Gericht der USA beschert Präsident Obama einen großen Sieg. Es bestätigt das umstrittene Gesundheitsgesetz samt dem faktischen Krankenkassenobligatorium. Das war die Kernfrage. Darf der Staat seine Bürgerinnen und Bürger zwingen, eine Krankenversicherung abzuschließen? Er darf, entschied eine knappe Mehrheit des Gerichts. Max Ackermann.
Das Gesundheitsgesetz ist Präsident Obamas wichtigster Erfolg in seiner ersten Amtszeit. Es soll den allermeisten der jetzt fast 50 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ohne Krankenkasse einen Versicherungsschutz bieten. Wenn wir in 5, 10, 20 Jahren zurückblicken, werden wir sehen, dass wir alle besser dran sein werden mit diesem Gesetz, meinte der Präsident vor knapp einer Stunde.
Today, I'm as confident as ever that when we look back, 5 years from now, or 10 years from now, or 20 years from now, we'll be better off because we had the courage to pass this law and keep moving forward.
Davon sind in den USA längst nicht alle überzeugt. Ein Krankenkassenobligatorium mag in allen westlichen Demokratien Standard sein. In den USA sorgte es für erbitterten Streit. Mehr als die Hälfte aller Bundesstaaten reichte dagegen Klage ein. Und das oberste Gericht schien in den Verhandlungen im März mit ihnen zu sympathisieren. Heute dann aber die Überraschung. Das Gesundheitsgesetz ist in allen Teilen verfassungskonform, entschieden die obersten Richter mit einer knappen 5-4 Mehrheit, zur Enttäuschung und zum Ärger der Republikaner. Jetzt müsse Obamacare, wie sie das Gesundheitsgesetz verrechtlich nennen, halt auf politischem Wege rückgängig gemacht werden. Und dazu brauche es einen neuen Mann im Weißen Haus, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney.
If we want to get rid of Obamacare, we're going to have to replace President Obama. My mission is to make sure we do exactly that.
Der Entscheid des obersten Gerichtes bedeutet also vorerst vor allem eines. Das Gesundheitsgesetz ist ab sofort eines der wichtigsten Wahlkampfthemen.
Max Ackermann. Was dieses Urteil für Barack Obama und seinen Wahlkampf bedeutet, darüber sprechen wir gleich nach weiteren Nachrichten des Tages und die hat Andrea Abbühl.
Die amerikanische Wirtschaft wächst weniger stark als noch im vergangenen Jahr. In den ersten 3 Monaten betrug das Wachstum 1,9% verglichen mit 3% Ende 2011. Diese Zahlen teilte das US-Handelsministerium mit. Damit geht es den USA aber immer noch besser als der Wirtschaft im Euroraum, welche wegen der Schuldenkrise stagniert. Einige Experten gehen sogar von einer Rezession im Euroraum aus. Für das Wachstum in Amerika sind vor allem die Konsumenten verantwortlich. Sie gaben 2,5% mehr Geld aus. Wegen der hartnäckig hohen Arbeitslosigkeit nimmt die Kauflust aber langsam ab. In Brüssel hat der EU-Krisengipfel begonnen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsländer wollen dabei über Maßnahmen beraten, wie die Wirtschaft wieder in Schwung gebracht werden kann. Diskutiert werden auch Strukturreformen der EU, zum Beispiel wie die Staatsbudgets der EU-Länder besser kontrolliert werden können, aber auch eine gemeinsame Bankenaufsicht steht zur Debatte. Italien hat neues Geld aufgenommen, rund 5,5 Milliarden Euro und damit so viel, wie Italien im besten Fall erwartet hatte. Allerdings musste das Land dafür höhere Zinsen zahlen. Für 5-jährige Staatsanleihen stiegen die Zinsen auf 5,84%. Beim letzten Mal waren es noch 5,66%. Und auch bei den 10-jährigen Anleihen stieg der Zins. Der Schweizer Unternehmer Stefan Schmidheini muss sich in Italien einem weiteren Asbestprozess stellen. Der Grund: die italienische Staatsanwaltschaft ist mit dem Urteil eines Strafgerichts vom Februar unzufrieden und zieht es weiter. Das Gericht hatte Schmidheini und einen Belgier damals zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden hätten wissentlich eine Umweltkatastrophe verursacht und in zwei Eternitfabriken seien keine Sicherheitsmaßnahmen gegen den krebserregenden Asbest getroffen worden. Das UNO-Kriegsverbrechergericht in Den Haag hat die Anklage gegen Radovan Karadzic, den früheren Führer der bosnischen Serben, abgeschwächt. So wurde der Vorwurf des Völkermords in bosnischen Gemeinden fallen gelassen. Es gebe nicht genügend Beweise dafür. Karadzic bleibt aber angeklagt wegen Völkermordes in der muslimischen Enklave Srebrenica. Ebenfalls bestehen bleiben die Vorwürfe in 9 weiteren Punkten wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Beim Massaker von Srebrenica 1995 töteten bosnische Serben rund 8000 muslimische Männer und Jungen. Amnesty International fordert mehr Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, auf finanzieller, aber vor allem auch politischer Ebene. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass es immer noch Mitgliedstaaten gebe, die sich weigerten, mit dem Gericht zusammenzuarbeiten. So würden beispielsweise Angeklagte trotz Haftbefehls nicht ausgeliefert. In der chinesischen Provinz Jiangxi haben Archäologen die bisher ältesten bekannten Töpferwaren entdeckt. Laut der Fachzeitschrift Science entdeckte ein internationales Forscherteam die etwa 20.000 Jahre alten Überreste bei Ausgrabungen in einer Höhle. Damit gelte als gesichert, dass die Töpferei nicht erst mit dem Beginn der Landwirtschaft vor etwa 10.000 Jahren aufgekommen sei, wie lange vermutet. Die Gefäße seien während der Eiszeit dazu benutzt worden, Lebensmittel zu lagern und zuzubereiten. Auf ihre Verwendung als Kochgeschirr deuteten auch Brandspuren hin. Die Rettung des Eishockey-Clubs Kloten Flyers ist einen entscheidenden Schritt weiter. Der Grossaktionär des Clubs, Adrian Fetscherin, teilt mit, er sei bereit, die Stimmrechte seiner Aktien für die Generalversammlung an die künftigen Investoren zu übertragen. Zudem schreibt Fetscherin, dass er gegen den früheren Clubpräsidenten Jörg Bircher Strafanzeige einreicht. Bircher habe die Millionenschulden der Kloten Flyers verheimlichen wollen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.987 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.497 Punkten, minus 1,0%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt, der Dollar zu 96,67 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es erneut sonnig und heiß. Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf, gegen Abend sind in den Alpen lokale Gewitter möglich. Die Temperatur erreicht 30 bis 35 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Der große Triumph des Präsidenten. Der oberste Gerichtshof billigt Obamas Gesundheitsreform. Wie viel Rückenwind bringt das im Wahlkampf und haben die Republikaner aufs falsche Pferd gesetzt? Dann Krisengipfel in Brüssel. Hilfe, und zwar rasch, verlangen die Südländer. Die anderen reden lieber über die EU in 10 Jahren und die Bürger sind zunehmend irritiert. Abzocker am Pranger. Die Initiative kommt vors Volk. Ein spannendes Duell unter Bürgerlichen. Und schließlich Chillen in der Lounge. Das war gestern. Heute greifen die Städter lieber zu Setzholz und Gießkanne. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Es ist ein richtiges Monstergesetz, rund 2700 Seiten dick. Das innenpolitische Kernstück der Regierung Obama. Die Gesundheitsreform soll über 33 Millionen unversicherten Amerikanern endlich zu einer Krankenversicherung verhelfen. Jahrelang wurde erbittert darüber gestritten. 26 Bundesstaaten haben dagegen geklagt. Vergeblich. Nun hat das Gesetz den Segen des obersten Gerichts. Ich bin jetzt verbunden mit unserem USA-Korrespondenten in Washington, Beat Soltermann. 5-4, ein Richter hat den Ausschlag gegeben. Eine Riesenüberraschung.
Ja, eine Riesenüberraschung allerdings, denn niemand wusste, wie das oberste Gericht der USA entscheiden würde. 5 der 9 Richter sind konservativ, 4 sind progressiv und bei den Anhörungen im März gab es sehr viele kritische Fragen zu hören. Nun sind aber die 4 progressiven Richter und der konservative Chefrichter John Roberts auf eine Linie eingeschwenkt und haben das Gesetz im Grundsatz für verfassungskonform erklärt.
Und offenbar war sich auch Präsident Obama nicht ganz so sicher. Im Vorfeld hat man ja immer wieder gehört, er bereite sich auf einen großen Kampf vor, jetzt dann im Wahlkampf, wenn das bachab ginge.
Er hat sogar 3 verschiedene Reden vorbereiten lassen, habe ich irgendwo gelesen. Aber vorher, als er vor die Medien getreten war, da hat er gestrahlt übers ganze Gesicht. Die Erleichterung, die war sichtbar. Es ist ein Sieg für Obama, aber auch einer, wie er sagte, für das amerikanische Volk.
Stein des Anstoßes im Gesetz war das faktische Krankenkassenobligatorium. Unamerikanisch sei das, hieß es, ja sogar sozialistisch. Wie kommt es, dass die Richter das trotzdem durchgewinkt haben?
Das Hauptargument der Gegner des Gesetzes war ja, dass es gegen die Verfassung verstoße, jemanden zum Abschluss einer Krankenversicherung zu zwingen. Und im Gesetz steht in der Tat, du musst dich versichern oder, falls du es nicht tust, dann musst du eine Buße bezahlen. Das deshalb, damit sich nicht nur die schlechten Risiken versichern und das System überhaupt finanzierbar ist. Die Mehrheit des Gerichts ist nun zum Schluss gekommen, dass Washington die Kompetenz hat, eine solche Buße zu erheben, sofern dies in Form einer Steuer geschieht, das ist ein technisches Detail noch, denn dazu hat eben die Bundesregierung die notwendige Kompetenz und deshalb ist das Gesetz eben auch verfassungskonform.
Das tönt ziemlich juristisch, aber rund um die Gesundheitsreform wurde ja stark moralisch argumentiert. Kann man denn verkürzt sagen, dass jetzt die Solidarität höher gewichtet wurde als die Freiheit des Einzelnen?
Zumindest im obersten Gericht der USA wurde das so gemacht, wenn man das ganz verkürzt sagen will. In der Bevölkerung sieht es etwas anders aus. Dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Leute, die auch Fragezeichen haben betreffend des Gesundheitsgesetzes. Vor allem Leute, die der Tea Party nahestehen, die sind wirklich ganz, ganz stark gegen das Gesetz. Da hat es sehr viele Emotionen und die sagen, ihre Freiheit würde eingeschränkt und der Staat würde sich immer weiter ausdehnen. Also da gibt es ganz verschiedene Meinungen in der Bevölkerung, aber beim obersten Gerichtshof hat sich die Solidarität sozusagen durchgesetzt heute.
Präsident Obama hat sein wichtigstes Reformwerk also retten können. Wie stark wird das seinen Wahlkampf beflügeln?
Es wird ihm sicher helfen. Es ist ein ganz klarer Sieg für Obama. Das Gesundheitsgesetz war und ist ja sein großes Prestigeprojekt. Seit Jahrzehnten haben Demokraten, nicht nur Obama, sondern auch seine Vorgänger, für ein solches Gesetz gekämpft. Und wenn das jetzt alles gescheitert wäre, wenn jetzt eben der oberste Gerichtshof gesagt hätte, ist verfassungswidrig oder so, dann wäre er Obama vor einem sehr großen Scherbenhaufen gestanden. Es gibt aber, das muss man auch sagen, warnende Stimmen jetzt, die sagen, nun habe es Obama vielleicht schwerer, seine eigene Basis zu mobilisieren und im November an die Urnen zu bringen, weil die denken, ja, es ist ja eh alles im Trocknen. Obama selber hat vorhin in seiner Ansprache die Bedeutung des Gesetzes nochmals unterstrichen, aber auch gesagt, dass man nun vorwärts schauen müsse und weitere Probleme lösen müsse, die Verschuldung des Landes etwa oder die hohe Arbeitslosigkeit.
Und die Republikaner, die haben ja lange vom Glaubenskrieg um die Gesundheitsreform profitiert. Kommt ihnen jetzt ihr zukräftigstes Argument gegen Obama abhanden?
Das denke ich nicht. Die werden versuchen, das Thema in den Medien zu halten, im Wahlkampf zu halten, weil es eben eine nicht unbedeutende Zahl, vor allem unter den republikanischen Anhängern, von Leuten gibt, die gegen dieses Gesetz sind. Und man hat vorhin in einem Beitrag ja auch gehört, dass der Präsidentschaftskandidat Mitt Romney sagt, ja, er möchte dieses Gesetz immer noch rückgängig machen, man solle ihm die Stimme geben, man solle ihn wählen, dann würde er das alles wieder ändern. Ich denke, ein solches Rückgängigmachen des Gesetzes ist nur möglich, wenn Romney eben im Herbst tatsächlich gewinnt und die Republikaner noch eine Mehrheit im Kongress haben. Das ist eine sehr hohe Hürde und da hat man im Prinzip den gegenseitigen Effekt wie bei den Demokraten. Also das heißt, dieses Urteil hier könnte die Basis, die republikanische Basis mobilisieren und am letzten Endes Romney vielleicht sogar helfen, einige Stimmen zu gewinnen.
Danke für diese Informationen, Beat Zoltemann in Washington. Die Krise frisst sich immer tiefer in die Eurozone und wohl auch in unsere Köpfe. Italiens Regierungschef Monti rechnet schon mit dem Schlimmsten, sollte der aktuelle EU-Gipfel scheitern. Wenn seine Landsleute entmutigt würden, sagte er, könnte das Kräfte freisetzen, die den Euro zur Hölle fahren lassen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Urs Bruderer. Das tönt ziemlich alarmistisch. Ist wirklich zu erwarten, dass das Treffen, das in diesen Stunden beginnt, den Durchbruch zum Besseren bringen könnte?
Vielleicht ja, aber selbst wenn es so wäre, glaube ich, würden wir es morgen wahrscheinlich nicht merken. Denn es wird eine Weile dauern, bis der Erfolg dieses Gipfels beurteilt werden kann. Weil es heute neben den kurzfristigen Problemen, zum Beispiel Italiens oder Spaniens, auch um die Konstruktionsfehler des Euro überhaupt geht. Und die zu beheben, das ist ein langfristiges Projekt. Oder anders gesagt, scheitern kann der Euro derzeit tatsächlich schnell. Insofern verstehe ich Montis Alarmismus. Die Reparatur des Euro wird aber auf jeden Fall Jahre in Anspruch nehmen.
Mario Monti und sein spanischer Kollege Rajoy stöhnen unter hohen Zinsen. Sie wollen schnelle Hilfe beim Schuldenabbau. Ist das realistisch?
Ich weiß es nicht. Ihr Anliegen ist dringend, das kann man verstehen. Spanien muss derzeit wieder über 7% Zins zahlen für frisches Geld. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Deutschland stellt sich jetzt da auf den Standpunkt, nutzt doch die Instrumente, die wir in diesem Fall schon geschaffen haben. Nutzt den Rettungsschirm, der ist dafür da. Der könnte auf euren Antrag hin euch zum Beispiel auch helfen, indem er spanische Staatsanleihen kauft und so die Zinsen drückt, die ihr für frisches Geld bezahlen müsst. Italien und Spanien haben aber wohl den Verdacht, dass das nicht funktioniert, dass dem Schirm dafür das Geld fehlt. Und sie wünschen sich wohl, dass der Schirm sich zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank unbestimmt mit Geld versorgen kann. Oder dass die Europäische Zentralbank selber wieder Staatsanleihen kauft. Kurz, dass wieder ein Player mit unbeschränkter finanzieller Haft, mit unbeschränkten finanziellen Möglichkeiten eingreift. Und genau das lehnt Deutschland ab.
Eben der Streit zwischen den Nord- und den Südländern ist vorprogrammiert. Das bedeutet wohl, dass die Finanzmärkte noch nervöser werden. Und dann?
Ich gehe davon aus, dass man in diesem Streit zwischen Deutschland, Italien und Spanien einen Kompromiss finden wird an diesem Gipfel. Fraglich ist, ob der Kompromiss ausreicht und ob er die Märkte überzeugt. Und wenn nicht, wenn die Märkte tatsächlich noch nervöser würden, dann richten sich wohl nach dem politischen Versagen einmal mehr alle Hoffnungen wieder auf Frankfurt, auf die Europäische Zentralbank. Sie kann in Eigenregie eingreifen, hat das ja auch schon getan mit ihren großen Geldspritzen für die Banken.
Eigentlich wollen die EU-Chefs auf dem Gipfel ja über längerfristige Reformen sprechen. Eine Bankenunion zum Beispiel, eine gemeinsame Haftung für die Schulden, einen Wachstumspakt. Ist das wirklich sinnvoll, so mitten in der Krise?
Ich glaube, das ist nicht nur sinnvoll, ich glaube, es ist längst notwendig. Im Grunde hat man diese Diskussion 3 Jahre lang verschleppt. Es ist die Diskussion, wie ich gesagt habe, über die Grundfehler der Währungsunion, die keine Wirtschafts- und keine wirtschaftspolitische Union ist und deshalb nicht funktioniert. Es ist aber auch eine schwierige Diskussion, weil sie die Souveränität der Euro-Länder infrage stellt und auch demokratische Probleme aufwirft. Wo bleibt die parlamentarische Kontrolle zum Beispiel, wenn die Finanz- und Wirtschaftspolitik europäisiert wird? Derzeit liegt diese Kontrolle bei den nationalen Parlamenten. Es ist aber, wie gesagt, eine sehr wichtige Diskussion, denn der Euro erholt sich nur, wenn seine kurzfristigen und seine langfristigen Probleme angegangen werden. Erst dann kehrt das Vertrauen in diese Währung grundsätzlich zurück.
Informationen von Urs Bruderer in Brüssel. Bankenunion, Fiskalpakt, Wachstumspaket und was es sonst noch braucht, um den Eurozerfall zu verhindern, darüber verhandeln, wie gesagt, die EU-Spitzen in Brüssel. Doch letztlich geht es um die europäische Integration. EU-Ratspräsident Herman von Rompuy hat diese Woche die Diskussion über die Zukunft der EU mit einem Papier hochoffiziell eröffnet. Doch in Gang gekommen war sie schon vorher. Das überrascht nicht, denn die Unterstützung in der Bevölkerung für die EU-Politik die schwindet. Markus Mucklin berichtet.
Die Euroskepsis wächst, stellt der französische Demoskop Daniel de Bomy fest.
Nous sommes dans une période où les attitudes à l'égard de l'Europe vont plutôt vers le bas, de la même manière que le pessimisme général lié à la crise.
Gerade noch die Hälfte der Europäerinnen und Europäer ist der EU gegenüber positiv eingestellt.
Aujourd'hui, on a donc un Européen sur deux, en gros, qui se dit favorable à l'Union européenne.
Die andere Hälfte teilt sich auf in EU-Gegner, Skeptiker und Meinungslose. Noch bilden die Pro-Europäer die größte Gruppe, aber sie schrumpft und umfasst längst nicht mehr drei Viertel der Bevölkerung wie vor 20 Jahren. Die Stimmung kippt vor allem in den Krisenländern des Südens. Dort war der europäische Enthusiasmus lange Zeit am größten. Jetzt wird die EU vor allem als knauserig wahrgenommen und mit Vorschriften und Sanktionen identifiziert, sagt der Europaspezialist von der Universität Oxford, Jan Zilonka.
Europe is identified today with rigid rules, with sanctions, with instructions what countries should do or not do.
Dieses Image überrascht Jan Zilonka nicht. Er hat soeben eine vernichtende Analyse über die EU-Politik der letzten Jahre publiziert, zusammen mit Mark Leonard vom Londoner Büro der Think Tank European Council on Foreign Relations. Die Autoren sprechen von einem europäischen Albtraum.
The European leaders for some time already tried to convince the markets and citizens, but with little results so far.
Die europäischen Führer versuchen seit Jahren, die Bürger und die Finanzmärkte zu überzeugen und ihr Vertrauen zurückzugewinnen, doch ohne Erfolg. Jan Zilonka macht dafür mehrere Gründe verantwortlich. Die EU habe die Krise nicht beendet, sondern verschlimmert. Die Kosten für die Rettung der Einheitswährung Euro sind gestiegen und der Sparzwang wird noch härter. Dazu kommen die politischen Verschiebungen, antieuropäische Parteien sind auf dem Vormarsch und schließlich habe sich in der EU eine Zweiklassengesellschaft etabliert. Die mächtigen Länder unter Führung Deutschlands bestimmten den Weg, die anderen hätten zu gehorchen. Europa befinde sich in der Sackgasse. Das Vertrauen der Bürger und auch der Märkte könne es nur mit einer neuen Strategie zurückgewinnen.
To help them rather than to punish them for what they implement.
Helfen statt bestrafen, fasst der Europaspezialist Zilonka von der Universität von Oxford seine neue Strategie zusammen. Die Krisenländer sollten nicht unter Androhung von Sanktionen zu Reformen und zum Abbau der Defizite gezwungen werden. Stattdessen sollte belohnt werden, wer Reformen durchführt. Wer reformiert, soll weniger schnell sparen müssen. Ein Land, das investiert, erhält Budgeterleichterungen. Und nicht jene sollen am meisten unter der Krise leiden, die in den Boomzeiten am wenigsten profitiert haben. Kurz, es brauche flexiblere Regeln. Und Jan Zilonka plädiert für eine basisnahe Politik.
I basically would put emphasis on grassroots politics. First, to have policies which reflect people's desires and expectations, to have more about growth, to have more about youth unemployment.
Es brauche Investitionen, damit die Wirtschaft wieder wachse, Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit, für die Rentner, für mehr Sicherheit. Dazu kommen institutionelle Änderungen in der Europäischen Union. Wenn die Aufsicht über die Banken europäisiert wird, wenn Brüssel in die nationale Haushaltspolitik eingreift, dann ist auch eine demokratische Kontrolle nötig. Diese Reformen seien aber weniger zentral für den Rückhalt der EU in der Bevölkerung. Für mehr Europa seien die Bürgerinnen und Bürger durchaus zu haben, meint der Demoskop Daniel Döbomi. Sie müssten aber das Gefühl haben, dass Europa sie aus der misslichen Lage herausführen könne. Und?
Bien sûr, la confiance en l'Union européenne a baissé. Mais il faut voir que la confiance en les gouvernements nationaux est dans presque tous les pays encore plus faible.
Klar. Das Vertrauen in die Europäische Union sei geschwunden, nur das Vertrauen in die nationalen Regierungen sei in den meisten Ländern noch geringer.
Nun ist es klar. Die Bevölkerung kann über die Abzocker-Initiative abstimmen. Nach jahrelangem Hin und Her im Parlament hat das der Initiant Thomas Minder heute entschieden. Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments sei zu lasch, um wirklich etwas gegen die hohen Managerlöhne zu bewirken. Damit kommt es im Abstimmungskampf zu einem Duell David gegen Goliath, dem zwischen Thomas Minder und dem Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Oliver Washington berichtet.
Gestern tagte das Initiativkomitee und heute verkündet Thomas Minder kurz und knapp:
Wir ziehen nicht zurück.
Das Volk wird also über die Abzocker-Initiative abstimmen können, voraussichtlich Ende November. Minder begründet dies mit dem zu laschen indirekten Gegenvorschlag des Parlaments und er wolle, wie er sagt, die Demokratie hochleben lassen.
Ich will auch signalisieren, dass man eben Initiativen, die so hoch emotional sind, auch wenn ein Gegenvorschlag vorliegt, eigentlich den Souverän darüber abstimmen lassen sollte.
Unterstützung bekommt Minder von der SP. Sein großer Gegenspieler im Abstimmungskampf wird der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse sein. Präsident Gerold Bührer weiß, dass das kein leichter Lauf wird.
Die Umfragewerte, die wir bisher haben, sind sehr hoch. Das schlägt keine Geiß weg.
Um das Volk trotzdem von einem Nein zur Abzocke-Initiative zu überzeugen, werde man viel Geld in die Hand nehmen, versichert Bührer. Schließlich gehe es um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Ob es am Schluss ein zweistelliger Millionenbetrag sein wird, will er so nicht bestätigen. Bührer sagt lediglich:
Wir werden sicher ausreichend Mittel bereitstellen müssen. Wie immer können wir das zu Beginn einer Kampagne nicht definitiv sagen, weil wir müssen letztlich dann ja auch schauen, wie eine solche Abstimmungskampagne sich entwickelt.
Neben dem Geld setzt Bührer auch auf die Unterstützung der bürgerlichen Parteien. Doch könnte Bührer die Rechnung ohne die bürgerliche Basis gemacht haben? Denn, sagt beispielsweise SVP-Präsident Toni Brunner,
die Initiative wird innerhalb der SVP eine große Unterstützung genießen. Es ist hier auch entspannt, dieser Diskussion entgegenzusehen, weil beide Lösungen und beide Vorschläge haben etwas für sich. Der eine geht schneller und die Initiative geht länger, aber sie ist etwas präziser.
Und CVP-Ständerat Konrad Graber sagt mit Blick auf die Parolenfassung seiner Partei:
Ich denke, es ist mit einem offenen Ausgang zu rechnen. Es wird sicher auch eine Frage sein, wie die Emotionen dann spielen werden. Aber man wird innerhalb der CVP-Delegierten natürlich auch enttäuscht sein, dass das Modell der CVP, nämlich diese Bonussteuer, nicht mehr zur Diskussion steht. Und damit hat man natürlich auch freie Hand.
Die CVP wollte die Bonussteuer als Alternative zur Abzocker-Initiative dem Volk vorlegen. Graber ist noch heute davon überzeugt, nur so das Volk von einem Nein zur Abzocker-Initiative überzeugen zu können. Das Parlament aber sagte Nein zu dieser Idee, weil Economy Suisse massiv gegen die Bonussteuer lobbyierte. Dies unter anderem aus folgendem Grund, wie Gerold Bührer ausführt.
Bei einer Bonussteuer wäre bekanntlich das bürgerliche Lager, ich denke hier vor allem mal die CVP, gespalten gewesen. Und ein Abstimmungskampf in einer so heiklen Frage zu gewinnen mit einem gespaltenen bürgerlichen Parteienlager, das wäre eine sehr große Hypothek gewesen.
Nun allerdings hat Economy Suisse mit dem eigenen Verhalten genau das erreicht. Ein gespaltenes bürgerliches Lager. Darüber freuen wird sich Thomas Minder.
Uhr und 28 Minuten. Sie hören Echo der Zeit. Und jetzt geht's zurück zur Natur. Mit dem Mann, der diesen Spruch geprägt hat und Stadtmenschen, die von dreckigen Händen schwärmen. 300 Jahre, ein stattliches Alter. Natürlich hat es Jean-Jacques Rousseau nicht erreicht, zumal die Lebenserwartung im 18. Jahrhundert ohnehin deutlich tiefer lag als heute. Doch der Schriftsteller und Philosoph ist noch immer aktuell und sein Geburtstag wird weltweit gefeiert. Besonders ausgiebig in seiner Heimatstadt Genf. Ihm zu Ehren gibt es Ausstellungen, Umzüge, Konzerte und Theater. Über 3 Millionen Franken geben die Genfer dafür aus, obwohl oder vielleicht gerade weil sie ihren berühmten Sohn das Leben in der Calvinstadt nicht nur leicht machen. Thomas Guterson war auf der Il Rousseau.
Er sitzt gebeugt auf seinem Stuhl aus Bronze, Jean-Jacques Rousseau. In der Hand die Feder, sein Blick resigniert. Dabei feiert ihn die ganze Stadt. 300 Jahre Rousseau. Einsam auf seiner Insel wirkt er, als ginge ihn das alles nichts an. Rousseau verbindet eine zwiespältige Geschichte mit der Rhonestadt. Einerseits verspottet und in den Verfolgungswahn getrieben, andererseits geliebt als Vorreiter der Revolution. Sein Buch La Nouvelle Héloïse wurde verschlungen, bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, andere, Le Contrat Social und Émile, vor dem Genfer Rathaus, dem Hôtel de Ville, verbrannt. Im Café de l'Hôtel de Ville sitzt Guillaume Genevière. 40 Jahre hat er Rousseau studiert und ein Buch über die Beziehung zwischen Genf und dem Philosophen geschrieben. Rousseau, une histoire genevoise.
D'abord parce que Rousseau a énormément puisé dans la tradition politique genevoise.
Dies, weil der citoyen de Genève viel von seiner Heimatstadt gelernt habe. Etwa als Jugendlicher, als er mit den Arbeitern im Quartier Saint-Gervais auf der anderen Seite der Rhone in Kontakt kam.
Et là, il a entendu parler politique énormément.
Es waren die Anfänge der Aufstände gegen die herrschende Oligarchie in Genf. Dort begegnete Rousseau zum ersten Mal den Begriffen Egalité, Gleichheit unter den Bürgern und Souveränität, Unanfechtbarkeit des Volkswillens.
Et pour Rousseau, cette idée que la légitimité, c'est le fait que le peuple doit être souverain, c'est une chose très importante qu'il apprend tout enfant et qui, en fait, est l'originalité principale de son message politique.
Und diese Idee, dass der Wille des Volkes die Rechtsgrundlage eines demokratischen Staates ist, sei der Ursprung seines politischen Denkens gewesen. Die Klassenunterschiede in seiner Heimatstadt hätten Rousseau auch veranlasst, später über die Ungleichheit der Menschen zu schreiben. Nachdem Rousseau eines Abends vor verschlossenen Stadttoren stand, suchte er das Weite.
Et donc Rousseau va fuir Genève à 15 ans parce qu'il s'ennuie dans son apprentissage et il va devenir un hyper-intellectuel parisien.
Er flüchtete mit 15 Jahren aus Genf und wurde ein Intellektueller in Paris. Dort in der Ferne hat er sich mit seiner Abhandlung über die Wissenschaft und Künste einen Namen geschaffen und kehrte als 40-Jähriger für einige Monate in seine Heimatstadt zurück.
Quand il est revenu en 54, et là il était déjà devenu une star parisienne, hein, et les Genevois étaient très flattés qu'il revienne à Genève, et franchement, on lui a posé aucune question, hein, je simplifie, mais disons, on lui a facilité les choses au maximum.
Mit Pauken und Trompeten hat man den verlorenen Sohn empfangen und ihm die Wiedereinbürgerung erleichtert, so Genevieve. Doch die Eintracht mit seiner Stadt dauerte nicht lange. 8 Jahre später kam es zum Eklat.
Là où ça s'est gâté, c'est vraiment lorsque dans le il a publié
1762 verbrannte die Regierung seine Bücher, den pädagogischen Roman Emile und den Gesellschaftsvertrag auf dem Scheiterhaufen. Emile, weil dieses Buch schon in Paris verboten wurde und die Genfer Herrscherklasse von Versailles abhängig war, den Gesellschaftsvertrag, weil dieser in Genf die Wiedereinführung der direkten Demokratie forderte. Das war für die Genfer Oligarchen inakzeptabel. Sie bezeichneten Rousseau als Terroristen.
On disait de lui, il a mis le poison dans le cœur du peuple. Donc vous voyez, on le voyait vraiment comme un incendiaire et comme un terroriste en réalité, intellectuel, mais quand même.
Er habe die Herzen der Genfer vergiftet. Das war Rousseau zu viel. Enttäuscht entsagte er seinen Bürgerrechten. Bei all den Tumulten um Rousseau und Genf dürfe man eines aber nicht vergessen, meint Rousseau-Kenner Genevieve.
Il y a vraiment un clivage entre l'oligarchie et le peuple.
Die Haltung der Oligarchen war nicht jene des Volkes. Dieses habe Rousseau geliebt.
L'oligarchie avait peur de Rousseau, mais le peuple, non, le peuple espérait, comptait sur Rousseau.
Und so sei die zweite Hälfte des Jahrhunderts im Zeichen des Umbruchs gestanden. Dieser kam nach der Französischen Revolution und nach Rousseaus Tod im Jahre 1778. Doch die Genfer Revolution stand von A bis Z im Namen Rousseaus.
Il y aura la Révolution genevoise qui se fera entièrement sous le signe de Rousseau, de A jusqu'à Z.
Jean-Jacques Rousseau ist aus der Geschichte der République de Genève, wie sich der Kanton heute noch nennt, nicht wegzudenken. Rousseau und Genf haben sich gegenseitig beeinflusst. Ohne die krassen Gesellschaftsunterschiede in Genf und ohne die ablehnende Herrscherklasse wäre er also so nicht der scharfsinnige Denker geworden. Und ohne Rousseau sähe die Republik Genf heute wohl anders aus. Und dieses ambivalente Verhältnis wird nicht nur heute, sondern das ganze Jahr durch in Genf gefeiert. Als Zeichen der Wiedergutmachung hat man vor kurzem seine Statue auf der Île Rousseau wieder an ihre ursprüngliche Position gerückt. Jetzt kehrt der Citoyen de Genève seiner Stadt nicht mehr den Rücken zu. Rousseaus Blick ruht auf dem Arbeiterquartier Saint-Gervais.
Ein Stück Boden, ein paar Pflanzen, was braucht der Mensch mehr? Gärtnern liegt im Trend, gerade auch in der Stadt. Neudeutsch heißt das Urban Farming oder auch Urban Gardening. Und Städter lieben es besonders als Ausgleich zum hektischen Büroalltag. Der neueste Garten in der Stadt Zürich ist die Hartturmbrache. Dort, wo früher das Fußballstadion stand, wachsen jetzt Karotten, Kohlrabi und Himbeeren. Raphael von Matt über die Faszination des Stadtgärtnerns.
Erdbeere, Rüebli, Tumbinamburg und Gurke.
Was hier alles wächst, die kleine Julia erzählt. Hier schossen früher die Fußballer der Grasshoppers ihre Tore. Jetzt hat sich eine Gruppe von Quartierbewohnern hier ihre Oase geschaffen. Es grünt, blüht und sprießt in den alten Transportkisten der SBB, die als Beete dienen.
Gelbe Himbeere, vorne da haben wir eine Schokoladenminze. Dort hat es einen Rest von einem Sellerie, einen Kürbis, Stangensellerie.
Dort hat es noch Bohnen. Und das sind die Zuckererbsen. Die musst du mal probieren. Da kannst du die ganze essen. Mit der Schale, also das Ding da nicht unbedingt.
Es schmeckt, was die Stadtgärtner hier anpflanzen. Und sie kommen gerne hierher, auf den großen Platz mit den rund 30 Holzkisten, die kreuz und quer dastehen. Es sieht aus wie ein alternativer Schrebergarten. Ohne Zäune und ohne Fahnenmasten. Julia sagt,
ich finde es meistens toll, aber ich stehe meistens in Brennnessel.
Trotzdem ist die Zweitklässlerin regelmäßig hier, um ihr Beet in der Holzkiste zu hegen und zu pflegen. Lea, eine quirlige junge Frau, jätet Unkraut. Ihre Hände sind von der Erde ganz schwarz. Kein Problem, meint sie.
Beim Gärtner kann man einfach auch so ein bisschen abschalten. Und es klingt jetzt wirklich kitschig, aber es ist echt so, wie das so ein bisschen Erde in der Hand hat, tut glaube ich jedem gut. Und speziell auch Städter.
Städter in Gummistiefeln und im unförmigen alten T-Shirt, Dreck im Gesicht und Schweiß auf der Stirn. Das passe, denn im Garten zu sein, das sei ein toller Ausgleich zum Arbeitsalltag, sagt Veronika, berufstätige Mutter von drei Kindern.
Wenn ich einen Tag lang im Büro war und eingesperrt sozusagen, dann kommst du am Abend heim und dann machst du da irgendwie so etwas, so ein bisschen in der Erde rumwühlen und ein bisschen ernten, schneiden, was auch immer, gießen. Dann kommst du so richtig oben runter. Es ist total entspannend. Es ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Jetzt für mich ist das Geheimrezept.
Veronika schaufelt neue Erde in ihrer Holzkiste und zeigt auf eine hohe Pflanze.
Ja, das ist eben die Melde, das rote, grosse Ding. Zu sehen, wie das wächst, da wächst der Wucher wirklich alles wie blöd.
Der Stadiongarten, wie das Projekt auf der Hartturmbrache heisst, sei auch ein soziales Projekt.
Das ist für ein Quartier, für das Zusammenleben in der Stadt, ist das total viel wert. Man hat viel mehr so Freiflächen, es hat man erhalten lassen, den Nachbarn, dass sie da etwas machen können. Neben der kleinen Wohnung, die man hat, und der Stammbar oder was, kann man da noch etwas wirklich auch mit den Händen machen und mit allen Sinnen.
Das tönt nach Sehnsucht. Sehnsucht nach einem einfachen, naturverbundenen Leben. Und nach Gemeinschaft. Einmal in der Woche backen die Stadtgärtner Pizza zusammen. Aber das kleine Gartenparadies, der Ort der Begegnung, ist bedroht. In 2 Jahren will die Stadt Zürich mit dem Bau des neuen Fußballstadions beginnen. Mitinitiantin Lea und die anderen Stadtgärtner hoffen, dass sie ihre Oase in der Stadt behalten können.
Weil das so ein wichtiger Treffpunkt geworden ist für die Leute im Quartier, wird es einen Ersatz brauchen. Also wir können nicht sagen, ja, jetzt packen wir alles zusammen, tun sie irgendwie entsorgen und es ist vorbei, sondern wir wollen die Kiste zügeln, wir wollen den Garten irgendwo neu wieder aufbauen mit den Leuten von hier, mit neuen Leuten. Das ist irgendwie, das geht weiter, bin ich mir sicher.
Wo einst Fußball gespielt wurde, wird in Zürich also gegärtnert. Nicht nur gestresste Städter interessieren sich dafür, auch der renommierte Zürcher Landschaftsarchitekt Günter Vogt. Er hat die Freiräume rund um die Fußballarena in München gestaltet oder die Regenwaldlandschaft in der Masuala-Halle im Zürcher Zoo. Und er ist überzeugt, dass Urban Farming keine modische Eintagsfliege ist, sondern ein ernstzunehmendes globales Phänomen. Karin Zahn.
Auf dem Flachdach eines Bürohauses in Oerlikon, gleich in der Anflugschneise zum Flughafen Kloten, pflegen Günter Vogt und seine ETH-Studenten das Urban Farming in einem kleinen Versuchsgarten. Die Studierenden hätten ihn immer wieder gefragt, wie man eigentlich essbare Pflanzen in Parkprojekte einbauen könne. Die Lösung? Hölzerne SBB-Transportkisten, ordentlich aufgereiht, mit Erde gefüllt und bepflanzt.
Und die müssen natürlich sehr kurzfristig manchmal verschoben werden können. Und da eignet sich eine Palette sehr gut, also die von einem Ort zum anderen zu transportieren, wenn dieses Grundstück überbaut wird. Also diese Mobilität ist etwas ganz Wichtiges.
In den Kisten wachsen unter anderem Kartoffeln, blaue, gelbe, violett-pinkfarbene, rote.
Das steckt natürlich auch hinter dieser Idee des Urban Farming, die Pro Specie Rara, dieses Züchten oder dieses Erhalten auch von dieser Artenvielfalt, die ja letztlich sehr wichtig ist, auch diese Diversität zu halten, um diesen Pool, diesen Genpool an Pflanzen weiterzutragen.
Der Landschaftsarchitekt Günter Vogt ist überzeugt, Urban Farming ist zusehends ein globales Phänomen. Anzutreffen in Manila, Hongkong, Detroit, London oder Berlin.
Wenn man von Urban Farming redet, muss man immer aufpassen, von welchem Ort oder von welchem Land man redet. Ich habe Berlin erwähnt, da gibt es natürlich sehr viele ebenso Stadtbrachen, ungenutzte Räume auf dem Stadtboden. In London wiederum ist es fast ausschließlich auf Dächern, weil in London natürlich die Dichte viel, viel höher ist als in Berlin und gleichzeitig verfügbarer Raum eigentlich nur auf den Dächern zu finden ist. Und da findet man Urban Farming in unglaublicher Dichte und Anzahl fast ausschließlich auf Dächern.
So unterschiedlich die Orte, so unterschiedlich seien die Gründe, weshalb Menschen in Städten Gemüse und Früchte ziehen, sagt Günter Vogt. In Manila sei es die Landbevölkerung, die von der Peripherie in die Stadt drängt und das landwirtschaftliche Handwerk noch kenne. In der schrumpfenden Automobilstadt Detroit werde das Urban Farming im großen Stil betrieben und gebe den Menschen Lebenssinn und Nahrungsmittel. Und im teuren London biete Urban Farming jungen Menschen die Möglichkeit, sich zahlbares Biogemüse überhaupt zu leisten. Und in der Schweiz?
Ja, ich glaube in der Schweiz, jetzt in Zürich oder Basel, sind das eher Gartenideen. Also wenn man so will, einen Paradiesgarten, auch einen Garten zu haben, nicht nur Gemüse oder nutzbare Pflanzen anzubauen, sondern eben auch die Idee des Gartens.
Das Urban Farming bleibt laut Günter Vogt in der kleinen Schweiz ein Urban Gardening, das für die Selbstversorgung eigentlich keine Bedeutung haben wird. Aber als sinnstiftendes Gegenstück zur internetlastigen Arbeitswelt funktioniert der Garten. Ein Paradies mitten in der Hektik des Stadtlebens, ein Paradies, um das man allerdings ringen muss.
Dann gibt es einen Hagel, dann kommt ein später Frost und die Tomaten sind dann halt zu früh gepflanzt. Und all diese Sorgen des Gärtners auch mal kennenzulernen und dass es eben nicht alles perfekt funktioniert, wie man denkt. Oder es gibt dann auch unerklärliche Dinge, warum etwas nicht wächst. Und das einfach auch zu akzeptieren und daraus auch zu lernen.
Und tatsächlich, im Versuchsgarten der ETH auf dem Flachdach sind nicht alle Kartoffeln bereit, groß und prächtig zu werden. Aber Spaß macht es trotzdem, das urbane Gärtnern.
Und jetzt nix wie los zum Gießen, falls Sie nicht auf das Gewitter warten wollen. Das war ein Beitrag von Karin Salm. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser für die Nachrichten. Daniel Hofer am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.